Herzlich willkommen im Davor. Der Sneakpot ist im Jazzfieber und wir sprechen über Soul. Der Mann in der vierten Dimension, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und am Sax Robert Krüger.
Dip, 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 dip. Stefan Giesbeck hingegen ist auf dem Weg ins Jenseits nochmal abgebogen.
Dum, 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 dum. Ach nee, ich bin ja Klavierspieler. Guten Abend.
Ja, servus.
Ganz nicht überraschend, wir haben es ja vorher schon, das konntet ihr nicht hören, aber wir haben es letzte Woche kurz besprochen, dass wir vermutlich alle Soul gewählt haben. Aber so hat uns Robert damit beglückt und darf uns jetzt diesen Film vorstellen. Soul, worum ging es?
Soul ist ein Pixar-Film, also Disney-Konzern, aber Pixar als Studio. Und wir erfahren, dass ein, ja, soll ich sagen, junger Mann, ja, wahrscheinlich schon noch, oder? Weiß man nicht so genau. Irgendwie so, ja, vielleicht so alt, Mann, oder? So alt wie wir und deshalb
junger Mann.
Als junger Mann vor.
Ja, ich meinte auch so alt wie wir. Ich meinte aber älterer Mann.
Ach so, na gut. Also, er ist Lehrer und eigentlich im Herzen ist er Jazzmusiker, aber er ist eigentlich Musiklehrer von Beruf. Und ja, kommt dann durch verschiedenste Umstände dazu, dass er den Auftritt seines Lebens angeboten bekommt, endlich in der Band von der berühmten Dorothea Williams zu spielen, die da irgendwie ganz berühmte Jazzmusikerin offensichtlich ist und keine Ahnung. Das ist das Ding. Aber leider auf dem Weg dahin, oder beziehungsweise aufgrund der großen Freude, passiert ihm ein Missgeschick und er landet, an der Schwelle zum Jenseits. Damit kann er sich aber nicht abfinden und das katapultiert ihn wiederum weil er da sich nicht darauf einlässt, die Rolltreppe hochzufahren im Jenseits, ins Jenseits, katapultiert ihn das in einen Bereich, wo die Seelen der demnächst geboren zu werdenden Kinder, sagt man das so, also die Kinder, die demnächst auf die Welt kommen, die brauchen ja Seelen und diese Seelen sind in diesem davor, Stefan hat es schon in der Einleitung erwähnt. Und da ist er jetzt irgendwie reingekommen und wird deshalb dort für so eine Art Mentor gehalten, der die Seelen so ein bisschen coacht dabei, wenn sie noch nicht so richtig wissen, wofür sie brennen. Und er ist da aber eigentlich, für ihn ist das nur so eine Zwischenstation. Er will unbedingt wieder zurück in seinen Körper, er will zurück ins Leben und dabei passieren dann allerlei Irrungen und Wirrungen. Aber der Film ist dann eben nicht nur in diesem davor, was so ein bisschen, ja, es ist so eine bunte, blau wabernd, bunte Bonbon-Candy-Welt. Aber er spielt dann später auch wieder nochmal auf der Erde mit den verschiedensten Irrungen und Wirrungen. Und im Wesentlichen erfahren wir was darüber, wie man das Leben so wertschätzen kann und soll. Und dass man sich...
Und was draus machen muss.
Und das draus machen muss und die Sachen auch tun sollte, für die man so brennt. Genau. Und das Ganze ist eben, wie gesagt, Pixar-Animationsfilm. In den Hauptrollen im Englischen haben wir Jamie Foxx, spricht unseren Herren, und Tina Fey, eine der Seelen, mit der er dann sehr viel zu tun hat im Laufe des Films. Und wer es im Deutschen war, weiß ich nicht, aber ja, so. Das ist doch im Wesentlichen das. Wie fandet ihr den? Den ich euch da eingebrockt habe? War jetzt nicht so schlimm, oder?
Für mich fühlte sich nie nach Brocken ein. Ich fand's sehr schön.
Also, ich habe mich hart gelangweilt.
Echt?
Ja, es war überhaupt nicht mein Film. Ich bin überhaupt nicht warm geworden damit. Erzählt mir mal. Was habe ich denn... Wo habe ich irgendeine Ebene verpasst? Ich weiß nicht. Ich fand den irgendwie... sehr egal, sehr belanglos. Macht mal. Überzeugt mich. Was habe ich verpasst?
Stefan. Du hast eben schon so Luft geholt.
Nee, ich wollte sagen, wo er mich zum ersten Mal richtig krass hatte, war, als diese Menschen aus der vierten Dimension aufgetaucht oder diese Wesen, also in diesem davor, tauchen ja dann irgendwann Menschen aus der, sie nennen sich vierdimensionale Wesen, die so unglaublich geil gezeichnet sind.
Weil die halt waren irgendwie so im Stil von irgendeinem Künstler, ich weiß nicht, war das Picasso vielleicht?
Ja, war sowas. Du meinst diese Linienwesen, diese.
Genau, das sind so Linien, die eigentlich nur zweidimensional sind, aber sich irgendwie in dieser 3D-Welt bewegen so können.
Falten können, ja.
Und
das ist so ein bisschen an La Linea erinnerte sie mich das. Was meinst du das vielleicht?
Ja, auch das. Ja, ich mein, das ist irgendein Künstler, ich weiß aber nicht welcher. Vielleicht meine ich Picasso. Ich weiß es nicht. Es waren ja eh unheimlich viele Anspielungen so an Kultur, gell? Also sowohl an irgendwelche Philosophen und weiß der Teufel was, als auch so Künstler und sowas. Das kam ja immer wieder.
Ja. Und ab da hat er mich. Also dann fand ich die Schauwerte so großartig und die Geschichte, ja, ich möchte nicht sagen, sie ist vorhersehbar und
ein bisschen.
Am Ende nimmt sie noch eine Wendung, die ja für das Zielpublikum so sein muss.
Eine ärgerliche Wendung, meinst du? Ja, stimmt.
Ja, fand ich auch ein bisschen hingebogen, aber von mir aus, es ist dann eben so.
Ja, aber sonst, also mich hat das gut unterhalten. Ich weiß gar nicht, warum er dich da nicht gekriegt hat.
Ist irgendwie also so. Mich hat er schon bei der Optik verloren. Also diese Bonbon-Welt und vor allem die Darstellung der Figuren.
Das hat mich so total an ein Spiel erinnert, was ich gefühlt habe, also was du auf der PlayStation dauernd gespielt hast, oder?
Hä?
Also ich hatte so das Gefühl, so, ach guck mal, das ist doch so ein Spiel vom Christoph.
Ja, vielleicht.
Deswegen dachte ich so, oh ja, da lebt er ja jetzt.
Nee, für mich
sah das anders so aus, aber irgend so eins von diesen, ja.
Ja, du hast recht, ja, so könnte, ja, als Spiel vielleicht. Für mich hatte das was Apple-mäßiges oder ich weiß nicht, diese Figuren, das waren ja solche, im Endeffekt solche Ballons. Er war dann so ein Ballon mit Hut und Brille und diesen Pirat fand ich unglaublich schlecht designt. Ich fand vieles furchtbar schlecht designt und ich fand es vor allem langweilig. Also ich fand diese Vorwelt, fand ich, ja, da waren so Gags drin, aber es hat mich hart gelangweilt. Und wie er dann wieder auf der Welt war, also auf der Erde war, ja, das war halt, ja, okay, der Kniff, den sie da eingebaut haben, um es irgendwie interessant zu machen, ja, okay, im ersten Moment ein Lacher und dann halt, oh, ja, so slapstickhaft und oh, das war überhaupt nicht meins. Und dann eben verbunden mit diesem Kitsch und dann noch mit Musik, die mir überhaupt nicht liegt, obwohl es ja Trent Reznor, glaube ich, das meiste von der Musik gemacht hat, den ich ja super finde, den sowohl Nine Inch Nails fand ich toll, was heißt sowohl als auch, sondern ich fand Nine Inch Nails toll und ich habe neulich die Folge von Song Exploder geschaut auf Netflix zu Hurt von Nine Inch Nails und das ist auch noch, also das öffnet nochmal die Augen so, wie dieser Song gemeint war und dass er eben ich muss ein bisschen abschweifen. Gibt ja immer die Diskussion, ob Johnny Cash den Song besser gesungen hat als Trent Reznor, gell? Weil Johnny Cash hat ja den gecovert, auch sehr gut. Und gibt so dieses relativ populäre
andersrum.
Nee, nicht andersrum. Das ist von einem Schnellsten.
Ach, ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ja. Ich war gerade verwechselt. Ja.
Und genau, das ist aber genau so eine populäre These, dass Johnny Cash den Song besser verstanden hat als Trent Reznor selbst. Und wenn du halt Song Exploder diese Folge mal geschaut hast, dann wird dir klar, dass das nicht so ist. Dass das zwar, dass Johnny Cash den gut interpretiert hat, aber dass so wie Trent Reznor den orchestriert und auch gesungen hat, dass das halt alles so gemeint war. Und auch wenn er da schief singt, dann war es ganz bewusst da so schief gesungen und es stellt er dann so dar, warum er an dieser Stelle schief singt, irgendwie um, was weiß ich, auf diese Weise oder jene zu verstören. Also wirklich krass. Also war eben auch in seiner Interpretation ein Kunstwerk. Und der Typ ist einfach ein grandioser Musiker, der halt oder Tonkünstler. Und deswegen hat es mich jetzt eigentlich ein bisschen gewundert, dass der Film hier mich so wenig gepackt hat, weil Ja gut, ich kann halt nicht mit Jazz. Das ist halt dieses Jazz-Gebimmel.
Ist es so viel Jazz da drin?
Nee, ist es nicht. Aber wenn's kommt, dann ist es drin. Ja? Also das ist halt, das gibt mir keine Gänsehaut, wenn er dann anfängt, Klavier zu spielen und sich da einen abzuwichsen da am Klavier. Das soll ja so.
Gespielt. Ja.
Das soll ja so ein Moment sein, wo man so Gänsehaut kriegt, wenn er dann so abdriftet und so. Aber das kriege ich halt nicht, weil diese Musik mir nichts sagt.
Klavier gespielt hat übrigens John Batiste, ist der Pianist in der Stephen Colbert Show. Mhm. Und Trent Reznor, Atticus Ross und John Batiste sind für den Film auch für Best Achievement in Music Written for Motion Pictures für einen Oscar nominiert. Mhm. Und Trent Reznor hat dieses Jahr, glaube ich, sogar 2 Oscar-Nominierungen für Filmmusik. Ich weiß die andere
nicht. Was denn noch?
Der hat Mank gemacht, glaube ich.
Ja, genau.
Okay. Krass. Ja. Den traue ich mich ja nicht ran. Ich weiß nicht, ob wir den auch schauen sollten, aber ja. Ich habe so wenig Lust.
Als da 3 Stunden stand, war es für mich durch. Ich hab irgendwie die Vorschau gesehen, so, oder nicht Vorschau, sondern so diese, das Bild, was dann bei Netflix kommt, so, das sieht ja gar nicht so schön, das könnte ja was, 3 Stunden, ach nee, 3 Stunden nicht.
Ja, vor allem alles irgendwie 3 Stunden besoffen in einem Raum liegend, so ungefähr, gell?
Weiß nicht. Das kriegen wir auch hin.
Ja, stimmt.
Also, irgendwann vielleicht mal wieder.
Ja. Nee, es hat mich irgendwie überhaupt nicht gehört. Und ich fand's, also ich konnte es zum Teil auch gar nicht so greifen, was mich so wenig daran berührt. Aber ich wurde immer müder und immer müder und wir haben es dann auch unterbrochen. Und ich habe es dann alleine fertig geschaut, weil Theresa auch keine Lust mehr hatte. Also wir waren beide, vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung dafür, ich weiß es nicht. Aber es war, ich fand's ultra zäh.
Siehst du mal, ich habe es an einem Abend durchgeguckt, was also schon was heißt. Aber ich war gerade auch im Flow, ich hatte ja 2 Tage vorher schon Serien gebinged, in Anführungsstrichen. Gebinged.
2 Folgen geschaut.
Yeah. Kommt nächste Woche oder so.
Also ich hab ihn auch an 2 Abenden gesehen, weil meine Frau am ersten Abend eingeschlafen ist und dann darauf bestanden hat, dass ich jetzt nicht weiter gucken darf, weil sie es schon sehen wollte. Nee, also sie hat dann irgendwann mehrere Mal Augen zufallen beschlossen, jetzt Pause, Stopp, ich gehe jetzt ins Bett, hör auf, guck irgendwas anderes.
Nur, dass ich derjenige war, mit dem die Augen zufielen.
Ja, und ich muss schon auch sagen, dass ich für einen Pixar-Film underwhelmed war, weil ich verstehe auch nicht, wie der hat natürlich FSK 0, das heißt ja aber nicht zwingend, dass er sich als auch an kleine Kinder wendet, aber ich sehe halt sonst bei Pixar-Filmen immer diese mehreren Ebenen, auf denen das funktioniert.
Schwierig hier, ja.
Und das ist hier echt schwer. Ich meine, zum einen geht es um diese ganze Geschichte Vorwelt, Seelen, die für irgendwas brennen sollen und dann Tod spielt eine Rolle, Jenseits spielt eine Rolle. Das sind also alles auch Themen. Das
komplexe Konzepte.
Ja, komplexe Konzepte, das musst du alles erstmal erklären. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich setze meine 4-Jährige davor, die hat sicherlich schon von Tod und sowas gehört, aber da sind halt viele Sachen drin, die würde erstmal enorm viele Fragezeichen im Kopf haben, wo ich auch nicht weiß, ob ich das alles erklärt bekommen würde, so dass ich es dann nachvollziehen kann oder ob das einfach alles zu hoch bleibt, weil zu abstrakt noch. Und zum anderen, ja, da kommt dann, was du vorhin erwähnt hast, Christoph, diese, wenn er dann wieder auf die Welt kommt, da ist dann erstmal ein Lacher, das Vehikel, was sie da wählen, da ist dann sicherlich so ein bisschen Slapstick-Comedy für Kinder dabei, aber das ist ja auch nur so ein Ausschnitt von dem Film.
Ja, aber auch, das kapieren die doch gar nicht, was das Konzept da ist, oder?
Naja, durch die Stimmen vielleicht schon, aber...
Sie erklären es ja auch 3-mal gefühlt.
Ja.
Ja, das stimmt.
Also der Part könnte funktionieren, aber das ist dann halt nur so ein Subsegment von dem Film. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich den mal als Erwachsenenfilm. Und da muss ich dann schon sagen, bin ich nicht ganz bei dir, Christoph. Also ich fand ihn nicht so hart langweilig. Ich fand ihn schon irgendwie auch schön und er hat mich erfreut, den zu sehen. Aber irgendwie dachte ich auch so, wenn ich ihn als Erwachsenenfilm versuche zu gucken und dieses Kinderthema mal so rauslasse, dann ist es irgendwie zu dünn. Dann ist da nicht genug drin. Und ja, ich fand die Szenen so beim Friseur und so, das war alles irgendwie cool und lustig. Und so ein paar von den anrührigen Sachen auch. Und insgesamt bin ich da mit einer positiven Stimmung rausgegangen. Es ist nicht so, dass ich mich am Ende geärgert hätte oder so. Aber wenn ich dann so zurückdenke an vergangene Pixar-Filme und wenn ich irgendwie denke, wie ich mich gefühlt habe, als ich aus Wall-E rausgegangen bin oder so, da war ich viel begeisterter. Da war ich hin und weg von dem Film. Und hier war so, ja, okay, ist jetzt so der neue Pixar, ja, von mir aus. Also, so ein bisschen unterbegeistert hat es mich auch zurückgelassen, obwohl ich Jazz gerne mag und ich mag Jean-Baptiste, wenn er Klavier spielt und fand da auch vieles witzig und lustig und mal so zum drüber nachdenken, aber irgendwie als Gesamtpaket nicht so ganz.
Ich habe nicht geweint.
Ich auch nicht, aber das heißt nicht.
Gab es denn was zu weinen?
Um Tod immerhin, oder? Und um seine Bestimmung zu finden und da könnte man schon weinen irgendwo, aber ich hab's nicht.
Ja, als ihm die Mutter den Anzug endlich gegeben hat.
Nein. Ich habe jetzt hier gerade beim Querscrollen gesehen, dass Kritiker bemerken die Ähnlichkeit der Gestaltung der Seelen mit Zeichnungen von Pablo Picasso.
Ah, Christoph
hier. Also.
Ja, aber wir meinten ja nicht die Seelen, wir meinten ja die vierdimensionalen Quantenwesen, oder?
Ja, das meinen die aber. Das meinen die. Die anderen meinen ja nur diese Pöppel.
Ja.
Okay. Also La Linea ist von Osvaldo Cavandoli. War diese Linienfigur, die immer. Daran hat mich zum Beispiel dieser Terry, dieser Accountant, der da immer die Zahlen sortiert hat, der hat mich enorm an La Linea erinnert.
Vor allen Dingen, wenn er in New York auf unterwegs ist und da die ganze Zeit durch die Straßen rutscht.
Durch die Wände streift, könnte man sagen.
Ja, der war schon gut. Ja. Vor allem, wie das dann gelöst wird am Ende. Das war schon sehr lustig.
Der wurde übrigens, glaube ich, von der Frau gesprochen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Echt?
Ja, Rachel House. Und im Englischen so eine ganz tiefe Stimme irgendwie, so ganz eigenartig. Sehr lustig.
Tja, was
diesmal, jetzt daraus? Ich hatte ja im Vorhinein, das war fantastisch. Deine Füße doch noch.
Ja, das ist angenehm.
Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, man soll das auf Englisch gucken letzte Woche, wegen der tollen Sprecher. Und da muss ich sagen, bin ich tatsächlich selber reingefallen. Die sind zwar toll und machen das auch richtig cool und da sind Questlove und der Typ von IT Crowd und so noch dabei. Allerdings hat es mich dann doch ein bisschen rausgeworfen. Und das Deutsche war am Ende dann doch besser, weil diesmal ging es mir so im Englischen, dass ich Leute an der Stimme erkennen, vor allen Dingen Graham Norton, der den Piraten gesprochen hat, und dann nicht anders kann, als in den Piraten immer Graham Norton zu sehen. Und mich nicht davon lösen zu können, so wie mir das, im Deutschen habe ich mich mal bei Kung Fu Panda darüber aufgeregt, dass es Harpe Kerkeling ist. Und dass man dann ständig,
erinnere ich mich auch noch dran,
die Attribute, die man so zu Harpe Kerkeling im Kopf hat, zu der Art, wie der so ist und wie sein Humor funktioniert und so, schreibt man dann dem Panda zu, was natürlich nicht sein soll, weil das nicht passt. Und ja, hier ist mir das jetzt dann mal im Englischen mit Graham Norton passiert. Bei Jamie Foxx und Tina Fey, ich gucke ja gerade noch eine Serie mit Tina Fey, da konnte ich das gut abstrahieren, aber bei Graham Norton hat's klebte irgendwie an den Piraten fest und ich bin nicht losgeworden. Und das war dann auf Deutsch besser, weil da kannte ich die alle nicht. Es war eben dann zum Glück nicht die Hallervorden oder so.
Oh Gott. Ja, was machen wir jetzt daraus?
Ja, das ist mir auch nicht ganz klar. Ich muss irgendwie Punkte dranhängen.
Ja, da gibt's noch was wir erwähnen sollten.
Nee, ich hab nichts mehr.
Ja, ein paar vermeintliche Promis tauchen noch auf. Aber gut, das ist dann auch alles irgendwie so. Kleinscherz.
Ja, so Name-Dropping, ja.
Möchtest du anfangen, oder?
Ja, also das ist jetzt nicht so ein Film, der mich irgendwie ärgert oder so, aber er berührt mich halt auch nicht. Und gerade von Pixar würde ich da mehr erwarten. Deswegen von mir gibt's da 4,5 Punkte.
Okay, ich war da deutlich mehr angetan. Ich gebe 7 Punkte.
Ja, und von mir gibt's 6,5. Aber ich hatte irgendwie erwartet, dass ein Pixar mir auf jeden Fall 8 entlocken würde oder so. Und das hat er irgendwie nicht geschafft.
Ja.
Nun denn, Soul, wer mag.
Ja.
Oder vielleicht ist es besser, irgendwie ein Jazzkonzert zu gucken, wenn man jetzt Jazzmusik hören will.
So warm, wie der mir empfohlen wurde, hatte ich gedacht, so irgendwie ist ganz toll, aber naja, die Geschmäcker sind halt verschieden.
Ja, oder auch, genau, also auch Inside Out war irgendwie doch auch so ein Thema, was eigentlich so ein bisschen ernster ist teilweise. Und trotzdem war der auf ganz vielen Ebenen funktioniert für Kinder und für Erwachsene und so. Und
Inside Out, was sind das?
Das mit den Emotionen. Echt nicht? Hab ich den nicht mal hier besprochen? Vielleicht mit Claudia.
Kenne ich nicht.
Nee, ist auch.
Auch von Pixar oder was?
Ich meine ja, alles steht Kopf, heißt er auf Deutsch.
Nee, kann ich nicht.
Das ist, der spielt quasi im Kopf eines jungen Mädchens und die Figuren, die wir da spielen sehen, sind die unterschiedlichen Aspekte ihrer Persönlichkeit, also so Emotionen. Der eine ist dann halt Wut und die andere ist Angst doch. Und Schüchternheit und so weiter. Und
ich erinnere mich, wie du darüber sprichst, ja, das schon.
Die ringen dann halt in ihrem Kopf so ein bisschen um die Vorherrschaft oder jeder ist mal dran, je nachdem, in was für einer Stimmung sie gerade ist. Und sie ist dann halt so ein bisschen in der Pubertät und hat Schwierigkeiten und dadurch gerät dann da einiges durcheinander in ihrem Kopf. Und ich weiß die ganzen Details nicht mehr, aber der hat mich zum Beispiel richtig berührt, als ich den gesehen habe. Und sowas hätte ich jetzt irgendwie wieder erwartet, so in der Kategorie.
Schau ich den mal.
Folge 425.
Wie viele Punkte habe ich gegeben?
Das war nicht der Headliner.
Ah, schade. Na gut, aber ja, schau den mal. Das ist, um dich mit Pixar wieder zu versöhnen, Christoph.
Ja, ich schaue sowieso im Moment einen Haufen Trickfilme und Animationsfilme. Da passt das ganz gut rein. Ich bin da im Moment gerade.
Bist gerade zum Flow.
Einiges auf. Ja, genau. Ich hab
ja, noch dazu, wo derselbe Regisseur und Autor, gell? Pete Docter, ist offensichtlich bei Pixar da so am Start und von dem ist auch Monsters Inc. und Up und so. Chief Creative Officer at Pixar Animation Studios. Und von dem ist der jetzt auch der Soul, aber irgendwie, na gut, ich meine, jeder kann auch mal ein schwaches Ding abliefern. Dann ist der nächste wahrscheinlich wieder geil. So. Genau. Lass uns trinken.
Bevor der Christoph jetzt den nächsten Animationsfilm bespricht, ist es Zeit für die Droge der Wahl. Meine Herren, passend zum Film? Nee, diesmal nicht.
Nee, passend zum Datum getrunken? Bei mir. Fängt ihr immer an. Bob, was trinkst du denn?
Ich habe mir wieder ein Herrengedeck gebastelt. also ich habe hier Knob Creek Rye stehen und ein leeres Glas. Und dann war ich wieder bei meinem Wurstautomaten. eigentlich war ich da, um Eis zu holen. Und wir wollten Eis essen, dann sind wir am Eisautomaten gewesen.
Ich war jetzt so cocktailmäßig unterwegs. So, Alter, du hast kein Eis, was ist denn los?
Nein, da stand dann also wir waren da zum Eisessen und dann gucke ich in diesen Automaten rein und sehe von der Firma, von der ich letztes Mal hier diese Bierhannes Kleinbrauerei und Schnitzelkneipe im Frankfurter Osten, da habe ich beim letzten Mal, glaube ich, ein Helles oder ein Pilz mitgenommen und diesmal habe ich da gesehen, in dem Automaten steckt ein Pale Ale von denen, dann habe ich das mitgenommen. Das mache ich jetzt auf und damit wird das jetzt ein Pale Ale und Knob Creek Rye Whiskey, klassisches Herrengedeck. Was gibt's für euch?
Hier Hannes Pale Ale. Okay.
Ich bin letzte Nacht, also der Grund für unsere Verschiebung war, dass ich gestern Migräne hatte und bin heute Nacht irgendwie fünfmal mit Kopfschmerzen aufgewacht und trinke deswegen Wasser, weil im Moment nichts.
Ich sage ja zu deutschem Wasser.
Ist sogar Sprudelwasser, was halt nicht so optimal ist. Ich bin aber froh, dass ich eine Räuspertaste habe. Kann man in aller Ruhe auch mal aufstoßen.
Christoph, hast du ein neues Glas?
Ich habe ein neues Glas. Ich habe nämlich vorhin direkt kurz bevor wir aufnehmen wollten, mein Glas in die Küche geworfen und musste dann erstmal Scherben wegräumen.
In die Küche geworfen ist auch so.
Echt blöd.
Warst du sauer auf deine Frau? Wirfst du mit Gläsern nach ihr oder was ist da los?
Ich habe einfach die Kellertür aufgemacht und habe dabei irgendwie das Glas nicht richtig festgehalten und naja. Ich muss auch mal gucken, ob Splitter die Kellertreppe runtergeflogen sind. Ja, muss ich wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen saugen. Ich trinke Tequila. Und zwar Gran Imperio Herradura. Und der Grund ist ein geschichtlicher oder ein datumstechnischer. Denn die Folge wird ja wahrscheinlich am Gründonnerstag rauskommen, nehme ich an. Denn morgen ist Gründonnerstag. Und früher hat mich meine Frau hier, meine Frau hat ja so eine Vergangenheit hier in der, wie nennt man das?
Hood?
Katholischen Jugend, schlag mich tot, keine Ahnung, ja, hier so katholische Jugend. Mhm. Und da gibt's so eine Tradition, ich weiß nicht, ob das hier regional ist oder ob das eine, das ist, das geht auf irgendein christliches Fest zurück, nämlich das Agabefest.
Oh Gott.
Ja, bleibt so Karlauer.
So lustig.
Und dieses Agabefest, das wird hier so gefeiert oder wurde vor Corona hier so gefeiert, dass da sich die Jugendlichen so abends treffen zu einem Essen und jeder bringt was mit zu essen und zu trinken und man darf aber sich selbst nichts nehmen, sondern man muss es immer den anderen anbieten. Man darf immer erst was essen und was trinken, wenn man es von anderen angeboten bekommen hat. Das macht das Ganze ziemlich krampfig, finde ich. Aber es hat halt irgendwie so einen Hintergrund, ne? So einen urchristlichen Hintergrund. Das ist wohl irgendein altes Fest, was dann irgendwann verboten wurde, weil es immer völlig außer Rand und Band geraten ist, also vor Jahrhunderten schon.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und
komm, trinke mal noch einen. Ach ja, komm, trinke mal noch einen.
Und es heißt irgendwie Agape mit P, aber die sind ja hier ja schon ein bisschen fränkisch angehaucht und sagen halt alle Agabe. Und ich habe das halt akustisch überhaupt nicht verstanden damals und habe gedacht, das muss irgendwas mit Agave. Und hab dann eben Tequila mitgebracht. Das war halt das, was ich mitgebracht habe, weil ich dachte, wenn das Fest schon Agave heißt, dann bringe ich natürlich Tequila mit. Und hab dann eben Tequila rumgehen lassen, wo ich schon so ein bisschen krumm angeschaut wurde. So, was ist das für einer? Wir haben ihn noch nie gesehen. Das ist der neue Freund von der Theresa und er bringt gleich Tequila mit. Okay.
Zeitgenössisch ja. Bezeichnet Agape weiterhin das letzte Abendmahl, das Jesus am Vorabend seines Kreuztodes mit den Jüngern feierte und dessen wiederholten Vollzug zu seinem Gedenken er der Nachwelt aufgetragen hat. Dann habt ihr halt ein bisschen feucht-fröhlich an ihn erinnert, kann man doch mal machen.
Nee, ich glaube, es ist aber, da gibt's zwei, also ich meine, da gibt's zwei Feste oder gab's zwei Feste und es ist irgendwie liturgisch, ist es nicht das letzte Abendmahl, sondern irgendwie das Anti-Abendmahl oder ich weiß es auch nicht, es gibt irgendwie so, keine Ahnung, aber es ist natürlich, ja, ist kein Zufall, dass es an Gründonnerstag stattfindet, also im Endeffekt ist es das Abendmahl. Ja, genau, und deswegen trinke ich heute Tequila. Prost.
Um deinen Scherz von damals neu aufleben zu lassen.
Genau, zu recyceln, ja.
Alles klar. Agape.
Ja, gefällt mir gut. Ja, und die Dorfjugend dachte, was ist das für eine?
Ja, genau. Ja, da sitzt ja auch dann der Pastoralreferent dabei und so. Der hat sich auch ein bisschen gewundert.
Ja, aber der ist ganz locker. Aber hat sich dann fröhlich am Tequila bedient.
Ja, natürlich. Nee, nicht bedient, bedienen lassen.
Ach so, ah ja, stimmt. Das heißt, du bist da rumgegangen, hast die Leute einfach platt gemacht. Dann konntest du aber gar nichts von deinem Tequila trinken. Also es käme mir ja total entgegen.
Nee, ich musste den so hinstellen und dann musste jemand anderen mir anbieten. Das ist, wie gesagt, das ist total krampfig. Irgendwie werden dann natürlich alles satt.
Okay.
Und in diesem Fall auch betrunken.
Genau.
Besser wird Tequila eigentlich nur, wenn man Eiswürfel dazu hat.
Überleitung.
Jo, so Überleitung.
Du möchtest über Frozen 1 und 2 sprechen.
Ja. Ich habe mich endlich vom Daniel breitschlagen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle. Mich
der
doch
beste
mal
Film Frozen. Aller Zeiten. Ah.
Genau, ist ein absolutes Meisterwerk, sagt er immer.
Oh ja, stimmt.
Ist extra ein YouTube-Video, wo er nur das sagt.
Hätte ich das gewusst, das hätte ich hier auf eine Taste gelegt und immer wieder eingespielt, egal was du sagst. So, naja, ist ja ein absolutes Meisterwerk. Warte, ich bin gleich wieder da. Macht ihr mal weiter.
Ja, und deswegen habe ich jetzt Frozen geschaut, zusammen mit noch ein paar anderen Disney-Filmen, die ich so auch im Laufe der nächsten Wochen noch besprechen werde. Zum Teil, weil du ja auch noch einen schauen willst.
Richtig.
Und Frozen, also um das Fazit gleich vorwegzunehmen, ist ein absolutes Meisterwerk. Fuck, hab ich geheult. Mann, oh Mann. Das ist einfach ein scheiß guter Film. Also, der Film, also jetzt Frozen 1, ja. Der Film.
Warst du das nicht, der gesagt hat, dass der Daniel so einen schlechten Film? Nee, warte.
Nee, das warst du. Das waren wir, glaube ich, alle, nachdem wir seine drei Vorschläge von unserer Folge, na egal. Ja, Frozen. Hat einer von euch den gesehen? Bob, du wahrscheinlich.
Bisher oder? Noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Auch nicht. Also
mir waren das zu viele Prinzessinnen irgendwie immer.
Ja, korrekt. Korrekt. Ich finde, der Film hat ein großes Merchandise-Problem oder mehrere große Merchandise-Probleme. Das eine ist das Merchandise selbst. Ich glaube,
wenn man deren Umsatzsheets anguckt, ja, haben die da gar kein Problem.
Sehen die das anders? Aber es macht halt dieses Kunstwerk meiner Meinung nach kaputt. Also ich habe den nie geschaut, weil ich es für Dreck gehalten habe. Und zwar rein das Urteil gebildet nach dem Merchandise. Und da habe ich ihm krass Unrecht getan. Ich finde die Bildsprache auch im Film selbst ist problematisch, weil zum Teil zu kitschig. Also es ist wirklich harter Kitsch. Und der spiegelt sich dann natürlich im Merch wieder, ist klar. Weiß nicht, wie man das hätte besser machen können, aber ja, braucht der vielleicht auch. Ist ja eine Märchenverfilmung im Endeffekt. Oder nicht Verfilmung, sondern inspiriert von einem anderen Märchen. Ja, das Problem ist halt, oder ist kein Problem, sondern die meisten Leute hält das nicht ab, gell? Die meisten Leute finden das ja gut, diesen Kitsch. Aber erwarten sich halt vielleicht was anderes. Ich weiß es nicht. Dann die Sache mit dem Overload an Prinzessinnen. Hast du vollkommen recht. Beziehungsweise eine ist ja eine Königin und das andere ist eine quasi Nachfolgekönigin, Prinzessin, wie auch immer. Ja, was überhaupt nicht rauskommt im Merch ist, dass das nicht zwei Protagonistinnen sind, sondern dass die eine von den beiden die Protagonistin ist und das ist nicht die Eiskönigin. Das war mir nicht klar. Also die eigentliche Protagonistin ist halt diese rothaarige Schwester, Anna. Und die Eiskönigin ist, ich will nicht sagen ein Antagonist, aber schon eher eine gebrochene Figur, die eher das Problem erzeugt. Und also die Heldenreise, die ja klassisch ist in solchen Disney-Verfilmung, die macht ihre Schwester. Also es ist eigentlich ganz klassische eine Prinzessin, dann mit auch den üblichen Sidekicks, in dem Fall jetzt dieser Schneemann, dieser Belebte, der auch auf den ersten Blick viel zu kitschig ist, aber wenn man ihn kennenlernt, ist er eben, ja, hat er auch Tiefe. Dann ein junger Mann, der gesprochen wird von Jonathan Croft, also der King George aus Hamilton, finde ich auch grandios.
Ach.
Fantastisch. Also der hat mich einfach auf so vielen Ebenen, hat er mich dann doch gepackt. Und das Tolle ist halt, dass er mit ganz vielen so Disney-Klischees zwar spielt, aber sie dann bricht. Und zwar zum Teil mehrmals bricht. Also es ist wirklich gut gemacht. Obwohl er eine Love-Story hat, ist er nicht kitschig, was die Love-Story angeht. Und ja, er ist ein bisschen vorhersehbar, aber auch nicht störend vorhersehbar. Also nicht wie, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts, wie Soul zum Beispiel. Ja, also das ist, der ist wirklich gut konstruiert und gut erzählt und unheimlich rund und wahnsinnig berührend. Und also mir ging's so, ich habe diesen Film einmal geschaut und ich war sofort Fan. Also
okay.
Harter Fan, so dass ich gesagt habe, okay, ich muss alles andere, was es damit gibt, auch noch schauen. Es gibt ja noch diverse Kurzfilme, es gibt ja noch den zweiten Film. Also es ist, das Ding packt einen, also hat mich total gepackt.
Ist der zweite auch so gut?
Ja, dann lass uns mal über den zweiten reden.
Ich habe gesehen, es gibt sogar ein Musical.
Echt? Ja, ja, klar, also du meinst ein Realmusical, ja, gibt's. Der zweite ist schon ein bisschen überflüssig. Ist ultra kitschig.
Gibt's noch was zu erzählen nach dem ersten? Eigentlich nicht, oder?
Nee, eigentlich ist die Story so rund, dass man da nicht weiter erzählen sollte. Aber gut. Er ist kitschig, er ist konstruiert. Dann habe ich hier geschrieben, kitschig. Ich habe zweimal kitschig geschrieben. Es ist Fanservice. Es ist wirklich 100% Fanservice, aber das macht ja nichts, weil jeder, der den ersten Film gesehen hat, ist Fan. Deswegen stört ihn der zweite Film nicht. Also ich habe beim zweiten Film die ganze Zeit gemerkt, so, okay, das ist total überflüssiger Kitsch, aber es ist egal, ich will einfach mehr davon sehen, weil ich ein Fan bin. Ja, also das ist, die haben wirklich mit dem ersten Film so den Vogel abgeschossen, dass sie danach zeigen können, was sie wollen fast. Und der geht schon, also der zweite Film geht schon auch ans Herz und ist berührend und ich habe Rotz und Wasser geheult am Ende. Also ich habe einen Teil davon hatte ich abends geschaut und dann hatte ich, fehlt mir irgendwie noch, ich glaube 25 Minuten und die habe ich dann, ich glaube mittags, ich hatte gerade meine Kinder aus dem Kindergarten geholt und die waren oben im Zimmer und haben irgendwie Bibi Blocksberg gehört oder so. Und ich habe halt den auf dem Handy noch fertig geschaut und habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn meine Kinder
jetzt runterkommen,
die kriegen Schreck.
Oh, was ist los?
Papa sitzt mittags da und heult und heult. Aber auch, also einfach, weil er so schön ist. Also er ist so berührend und also, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich liebe den zweiten Film, den ersten liebe ich, ja, das ist fantastisch. Aber der zweite Film ist schon auch so, den kann man schon auch gut dann noch, der befriedigt dann noch das, den Hunger, den man bekommt, wenn man den ersten Film gesehen hat. Also das ist ja, Frozen 1 ist einfach ein fucking Meisterwerk. Da hatte Daniel absolut recht. Vielen Dank, Daniel, nochmal. Und die Frage nach Team Anna und Team Elsa finde ich, jetzt im Nachhinein verstehe ich sie endlich, diese Frage, die der Daniel immer stellt seinen Gästen. Ich verstehe die Frage, aber ich verstehe die Frage nicht, weil es ist überhaupt keine Frage. Natürlich Team Anna, weil oder Anna, weil Elsa ist kein echter Charakter, finde ich. Also es ist ja, ist halt die Schwester, die so ein bisschen dafür sorgt, dass es einen Konflikt gibt, aber eigentlich ist es doch keine Protagonistin. Also im zweiten vielleicht ein bisschen mehr, ja. Aber es im ersten überhaupt nicht.
Tja, vielleicht sieht das jemand anders, ich weiß
nicht. Dann möge er es mir erklären. Dann hat er es nicht verstanden. Dann hat er scheint kein scheiß Herz. Also überhaupt, wer diesen Film nicht liebt, der hat kein Herz. Also das ist,
okay.
Das steht fest. Schaut das.
Haschewort. Ich werde es
natürlich
schauen.
Dafür kennt man mich doch.
Ja. Gut,
aber also, ja. Also, aber die Bildsprache ist kitschig, ja. Das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Das könnte man auch anders machen. Und Stefan und ich werden
gerade.
Ja. Stefan und ich werden nächste Woche, glaube ich, über einen anderen Zeichentrickfilm sprechen, der das besser macht, was die Bildsprache angeht und den Kitsch und eben nicht Kitsch. Ja.
Ich habe so ein paar Bilder gerade in der IMDb angeguckt und das mit dem Kitsch ist wirklich. Also man sieht die ganze Zeit irgendwie Prinzessinnen, die schmachten, gucken und Prinzen, die irgendwie dann ihre Prinzessin festhalten und du denkst dir so, oh, also ich habe sofort gesehen, was du meinst, nur an so ein paar wenigen Fotos.
Ja. Genau. Ja, die haben natürlich ihre Zielgruppe, aber so Leute wie uns haben es dann eben verschreckt, wir haben es nicht angeschaut, obwohl wir es auch toll finden würden. Also ist halt dann schade, aber gut, die machen es halt über die Masse dann.
Und wie, du hast ja nun auch zwei Kinder in jungem Alter, die jetzt irgendwann mal
kann
so mit dem Bild langsam
ganz,
starten?
Kann ich noch ganz lange nicht zeigen. Also meine Kinder vertragen Spannungsbögen nicht sehr gut und es ist schon an Stellen gruselig. Also es gibt eine Verfolgungsjagd mit so Wölfen, die ist wirklich heftig und es gibt auch noch eine andere Verfolgungsjagd mit so einem Riesen und auch, es gibt auch einige Szenen, die wirklich... wo Menschen nicht direkt zu Tode kommen, aber quasi schon, also aufgespießt werden. Also es ist echt, also es ist wirklich, ich finde es erstaunlich, dass der so eine tiefe Frage, also ich, den Lucius lasse ich das wahrscheinlich so mit 12 schauen oder so, nehme ich an.
Also, okay.
Vielleicht ja, mit
22
10.
Ist, 22 ist, darf er sehen. Gut, okay.
Ich denke, mit 10 kann er es schauen, aber er wird es ausschalten wollen, weil es ihm zu gruselig ist. Das meine ich, interpolieren zu können. Also, okay. Das schon, ja, aber gut, das sind, die Claudia hat ja ihre Tochter, glaube ich, Vaiana schauen lassen mit 3 oder so. Kann ich im Nachhinein jetzt auch nicht verstehen, aber gut. Das Kinder sind unterschiedlich.
Ja. Claudia ist da hart gegen sich und andere. Wir werden sehen. Also, okay, dann die Einschätzung wollte ich jetzt noch aus dir rausquetschen. Dankeschön.
Ja, schaut das nicht mit euren Kindern.
Wo wir gerade bei Empfehlungen sind. Ihr beide habt noch das Hausboot geschaut, zumindest in Teilen. Um es vorwegzunehmen, der Christoph hat in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, es war etwas, ich schaue übrigens das Hausboot. Wenn man die erste Folge gesehen hat, hat man quasi alles gesehen. Kannst du da noch was? Und obwohl, du hast ja noch geschrieben, eigentlich sind alle Folgen gleich, aber spaßig.
Ja,
ich habe es nicht gemacht, aber.
War zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht alle Folgen gesehen hatte, sondern nur 3 von 4. Und die sind dann doch nicht alle gleich. Die vierte ist deutlich langweiliger. die dritte ist auch schon viel langweiliger. Also das
was ist das? Worum geht das?
Das ist ein Doku, das begleitet Olli Schulz, den Musiker und Podcaster.
Schulz.
Genau.
Und Finn Kliman, der mir kein Begriff war, das ist irgend so ein YouTuber mit der und auch Musiker, der
seit neuerem ist er auch Musiker.
Macht er.
Genau, der ist YouTuber und ist so ein bisschen damit bekannt geworden, dass er so Sachen baut, so handwerklich, immer mit so einem also er macht schon Sachen gut, aber er, das ist halt immer so ein Anarcho-Bastler, will ich mal sagen. Also da wird dann gerne mal irgendwie das zu große Gerät ausgepackt und erstmal alles in Schutt und Asche gebohrt und gehämmert und geschraubt und gebaggert und ja. Und der hat halt irgendwie so einen alten Bauernhof oder irgend so, ich weiß nicht genau. Und da wird dann halt aus einem uralten Kackauto wird ein Pickup-Truck gebaut mit der Kreissäge und so oder mit der Flex. Und dann baut man mit einem riesigen Bagger einen See hinters Haus, in dem man schwimmen kann, weil man das einfach mal für richtig hält. Und tausend solche Kleinigkeiten, das seine Welt da, in die er sich zurechtgebastelt hat, heißt dann Klimansland. Und der Typ ist so ein bisschen Anarcho-Bastler und sehr, sehr unterhaltsamer YouTube-Kanal.
Genau, und diese beiden haben sich in den Kopf gesetzt, das Hausboot von Gunter Gabriel. Also, Stefan, sagt dir Gunter Gabriel was?
Kennt man, oder?
Ja, das weiß ich eben jetzt nicht. Also es war ein Musiker.
Ja, irgendwo, ja, so ein
Schlagerbarde, möchte ich sagen.
War der wirklich?
Genau. Ja, nicht. Schlager ist falsch.
Ja, so. Country und Schlager.
So, ja, sowas.
So, ja. So genau, der hat immer so getan, als wäre so der deutsche Johnny Cash.
Ja.
Und hat so sehr anarchistisch auf diesem Hausboot vegetiert.
Aber eigentlich war er nur ein Messi. Alter Helge Schneider, oder also nicht Helge Schneider, sondern Silbereisen.
Bernd Begemann.
Ja, irgend sowas.
Bernd Begemann.
Ja, doch, ich finde das gar nicht so unpassend. Also natürlich, der war viel gescheiterter als Bernd Begemann. Aber doch, das finde ich, das
aber hat schon was. Aber viel bekannter, oder?
Ja, war Größenordnung bekannter, ja.
Ja, aber auch nur in so einer bestimmten Nische, oder? Und zum Teil halt auch bekannt durch Trash, Trash-TV und so, ja? Also so ja, richtig.
Im ganz späten Leben dann, aber ich glaube,
ich hatte das Gefühl, dass die Bekanntheit zum Teil auch so immer so getan war, als wäre ein Star. Aber in Wirklichkeit war er doch nie so richtig ein Star.
Der Google hatte den mal, einen Hit. Kenn ich ihn doch nicht.
Diesen einen Hit so, ey Chef, ich brauche mehr Geld oder so ähnlich ist ja, glaube ich. Aber naja, gut. Auf jeden Fall, der ist gestorben vor ein paar Jahren und der hatte eben auf diesem Hausboot gelebt.
Oh nee, den kenne ich doch nicht. Ich habe den mit irgendjemandem verwechselt.
Ja, Peter Gabriel wahrscheinlich.
Was?
Der nicht nee, Genesis?
Ja, aber nee, Gunter, ich google mal weiter nach Gunter-Leuten und dann.
So, und die haben halt gedacht, und das wird eben jetzt, das begleitet eben diese Dokumentation, die haben halt gedacht, so, sie müssen das Ding, dieses Hausboot entrümpeln und dann machen sie da ein Refugium für junge Musiker, wo dann Musiker Platten aufnehmen können und ein bisschen jammen und vielleicht auch Konzerte geben und so, also Wohnzimmerkonzert und sowas. Ja, so ein gemütliches, so, wo Musiker auf dem Hausboot sein können, um kreativ zu sein. Und es stellt sich halt raus, dass dieses Hausboot kompletter Schrott ist, was man auch hätte erwarten können eigentlich. Also jede Wand, die sie abstemmen, ist halt Schimmel dahinter. Und es ist die vollkommene Katastrophe.
Nicht nur das Ding ist auch komplett durchgerostet. Da ist alles, völlig alles im Arsch. Das ist so unfassbar im Arsch, dieses Ding.
So, also als jemand die Schwimmkörper aufmachen unten so. Da war irgendwie so eine Abnahme, um ob sie schwimmfähig sind, so vom TÜV oder so.
Schwimmfähigkeitszeugnis, ja.
Haben sie halt nicht gekriegt, weil sie halt in diesen Schwimmkörpern hatte der Gunter Gabriel halt Matratzen
und Reifen und sowas.
Und Reifen gelagert, ja. Im Schwimmkörper.
Gott.
Ja, genau. Katastrophe. Also das Ding ist einfach, also, und auch noch unfassbar hässlicher. Das ist immer im Endeffekt so ein paar schwimmende Container. Die Theresa hat auch irgendwann gemeint, wie praktisch ist das eigentlich, ein Schiff zu haben, was keinen eigenen Antrieb hat, was immer nur geschleppt werden muss. Hab ich gedacht, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Eigentlich sind das nur so ein paar Container, die ins Wasser gehängt werden.
Ich ging irgendwie davon aus, dass es den vielleicht mal hatte, aber der ist der irgendwie. Nee. Naja. Also genau, und Günter Gabriel hat mal Chartplatzierungen in den oberen 10er-Plätzen gehabt, mehrere echt? Sogar. Der hat auch mehrere Millionen Mark wahrscheinlich damals noch bei Immobilieninvestitionen verloren. Also der muss mal richtig bekannt gewesen sein, dass er überhaupt zu mehreren Millionen in Immobilieninvestments gekommen ist. Also ich glaube, wir unterschätzen seine Berühmtheit, weil das war in den 70ern, wo er so richtig groß rauskam.
Ja, das kann sein, die 70er
waren. Aber wir halt noch nicht so richtig groß.
Ja. Nee, da waren wir noch ziemlich klein. Naja, auf jeden Fall, das Ganze entwickelt sich zunehmend zum Desaster. Da gibt es ja ähnliche Trash-TV-Formate, wo man unbekannten Leuten dabei zuschaut, wie sie eben an solchen Renovierungen scheitern, die sie völlig unterschätzt haben. Und das ist hier eben auch so. Und die ersten zwei Folgen ist eben ein dauerndes Scheitern. Es kommen dann dauernd Leute, die ihnen sagen, dass es überhaupt keine gute Idee ist und dass sie hier ganz viel Geld verlieren werden und warum sie nicht einfach ein neues Boot bauen, das wäre billiger. Und sie haben dann so einen jungen Bootsbauer noch als dritten Mann dazu genommen, der versucht da die Kohlen aus dem Feuer zu holen und der da auch völlig verzweifelt und am Ende brüllen sich alle, ich glaube in der dritten Folge brüllen sich alle an.
Die dritte ist Stress.
Ja. Das ist wirklich krass. Ganz beleidigend. Und dann ist irgendwie, ich weiß nicht, entweder bin ich kurz eingenickt oder auf jeden Fall war dann plötzlich alles gut. So in der vierten Folge war dann plötzlich, da war irgendwie so ein Sprung drin. Also das Ganze dauert irgendwie 2 Jahre. Und dann ist plötzlich, ja, es sieht alles ganz super aus und ist alles ganz super eingerichtet. Deswegen war die vierte dann so schön anzuschauen. So diese Führung durch das Schiff dann, es ist dann eben wirklich zu dem geworden, was sie vorgehabt hatten. Was mir gefehlt hat, war, ich hätte gern gewusst, wie viel Geld der Olli Schulz da am Ende wirklich versenkt hat. Weil er lamentiert immer darüber, dass er immer zur Kasse gebeten wird und dass das ja alles wahnsinnig teuer wird und Millionen kosten und so. Aber wie viel es am Ende wirklich gekostet hat, wurde nicht gesagt, also, leider.
Das würde mich auch interessieren und ich die Kritik, die du gerade so ein bisschen hast durchklingen lassen, die würde ich sogar noch weiter ausmalen wollen. Dieses Ding kürzt alles weg. Also das ist so ein Drüberfliegen über diesen Prozess. Man zeigt halt immer nur die Sachen, die so besonders krass sind irgendwie. Ja, da sind dann irgendwie die Matratzen da unten in dem Schwimmkörper drin und ja, dann haben wir das anstreichen lassen, müssen uns wieder runterflexen, runterschleifen. Und dann müssen wir diese ganzen Seitenwände da weg, weil alles verrostet ist und so und hier das machen und anheben und ja, Kliman darf nicht schweißen und so. Die ganzen immer so Schauwerte, die kurz gezeigt werden und dann macht das Ding aber ständig total krasse Zeitsprünge und es passieren Dinge, die man nicht erfährt und man sieht dann nur so in irgendwie in so einem Kameraschwenk plötzlich so Zwischenergebnisse, wo man denkt, ey, warte mal, das war doch eben vorhin noch anders. Und es geht extrem schnell, also es sind auch nur 4 Folgen, wie du schon gesagt hast. Und dadurch geht es extrem schnell durch diese 2 Jahre in nur 4 Folgen. Und ich, ja, es ist dann halt so von Anfang an, okay, Kliman ist der Macher, Olli Schulz ist der bezahlt und für Instagram versucht dabei gut auszusehen und sich darüber beklagt, wie viel Geld er bezahlen muss und
der schon auch ganz schön peinlich rüberkommt, gell? Also ist schon halt so, ist, und ich denke so, ja, du bist Art, halt der immer nur so tut, als ob, also.
Ja, aber damit kokettiert er ja auch, ne, dass er dann extra für Instagram dann nochmal irgendwie was in die Tonne wirft und mit der einen Hand wirft das, in der anderen hat das Handy, mit der es für Insta filmt. Und, und dann ist auch schon wieder so, okay, der Gag ist gemacht, nächste Szene. Und wieder irgendwas, was total im Arsch ist und so nicht erwartet wurde. Und ja, ich meine, ich habe einen alten Oldtimer mit einem Haufen Rostlöchern. Ich habe an vielen Stellen gedacht, so, ich kenne das, wenn man irgendwo dahinter guckt und denkt, oh shit, wie sieht's denn da aus?
Ja, genau.
Das ist natürlich nicht annähernd in dem extremen Maß wie bei diesem unfassbaren Stück Bullenscheiße, die sie da gekauft haben. Aber es wird halt an vielen Stellen halt nicht gesagt, was kostet es jetzt, wie viel mussten sie da reinstecken. Und wenn man das so sieht, die beschäftigen ja dann ab der zweiten Folge, wie du gesagt hast, diesen Bootsbauer, und der professionalisiert das Ganze ja so ein bisschen, und dann schleppen sie dieses Ding, ja, am Anfang haben sie es ja irgendwie einmal ins Trockendock gezogen.
Das dauernd von A nach B, gell?
Das, ja, die haben das einmal ins Trockendock gezogen und machen es untenrum neu, dann diese Schwimmfähigkeitsabnahme, und dann ziehen sie es ja irgendwo in so einen Hafen, in so eine Seitendings und fangen an zu bauen und merken irgendwie, das wird so nix. Wir müssen das doch nochmal aus dem Wasser holen und müssen es nochmal richtig machen. Und das ist auch der Moment, wo der andere Typ dazukommt. Und dann tun sie es in eine Werft. Und ab dem Augenblick arbeiten da ja nicht mehr irgendwie Kliemann und seine 10 Kumpels plus Olli Schulz,
ja, an, genau,
sondern irgendwie so eine ganze Heerschar von Werftarbeitern. Und ab dem Augenblick müssen die Kosten unfassbar explodiert sein, weil ja, monatelang eine ganze Werft zu beschäftigen, ich meine, was kostet sowas? Ich nehme an, ein Großteil davon wird dann jetzt auch Netflix bezahlt haben, oder wird, zumindest denke ich mir, dass das
war auch
Teil des Konzepts ist. Mhm. Ja. Deshalb macht man ja dann irgendwie so diese Netflix-Nummer da draus.
Mhm. Hätte mich wirklich interessiert, wie viel Netflix davon gezahlt hat und wie viel es insgesamt gekostet hat. Das finde ich, hätte man schon noch transparenter machen können.
Ja, aber ich hätte sowohl am Anfang beim Ausräumen, wo die ganzen Gunther Gabriel Memorabilia da drin waren, das hätte man länger zeigen können. Und dieser, ja, aber da war ja auch viele, also so, also sich, da gibt's dann einmal, stehen sie vor so einem Haufen Müll und dann, oder Sachen, die seine Tochter da noch raushaben wollte, und dann, ja, ich heißt hier, der hat irgendwie Johnny Cash Erstpressungen auf Vinyl gehabt, die Tausende wert sein sollen und so, und da wird so drüber gegangen, das wird so in so einem Nebensatz erwähnt oder so. Ich meine, klar, du kannst jetzt nicht irgendwie in den Sachen von Gunther Gabriel in der Serie rumwühlen, wobei ein Stück weit wird es gemacht, aber dann eben doch nicht, kommt irgendwie nicht so richtig was bei rum.
Könntest du schon machen, aber wollten sie nicht. Also sagen wir auch, dass das jetzt nicht das Thema sein soll.
Ja, und dann geht es über so ganz viele Sachen hinweg, und auch was das Boot angeht, man sieht zum Beispiel nie Pläne oder so. Also es wird nie irgendwie gezeigt, dass sie mal sich eine Idee gemacht haben, was sie damit eigentlich, wie sie das bauen wollen. Dass da mal, die wissen immer alle ganz genau, was sie machen, aber wir Zuschauer kriegen das nicht erklärt. Ja. Wir kriegen immer nur gesagt, ja, wir müssen jetzt hier wegflexen, und dann flexen sie irgendwas weg. Und gerade mal bei diesem Anheben, dass sie das hochmachen wollen, um die Decke höher zu machen, das ist der einzige Part, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist mir mal erklärt worden, warum wir jetzt die nächsten 10 Minuten irgendwelche Dinge wegflexen müssen. Und dann passieren wieder irgendwelche Sachen, die mir nicht erklärt werden. Und das war zu dünn irgendwie so als Dokumentation. Es war eigentlich nur so eine Dokumentation zum Zwecke von Olli Schulz und Kliemann cool aussehen lassen.
Ja, das stimmt.
Ja, schade. Aber ich kann dir nicht widersprechen, es ist trotzdem spaßig.
Schon ja, sagen. Es ist spaßig. Es schaut sich schnell weg. Also es ist schon eine gute Unterhaltung. Hat Netflix durchaus das Geld richtig investiert.
Ja. Und jetzt gibt es dieses, naja, ich will nicht sagen Boot, dieses schwimmende Ding.
ich finde es immer schon hübsches jetzt sogar. Erstaunlicherweise. Was findest du immer, Stefan?
Ich finde es ja bei so eben DIY-YouTube-Kanälen, was es ja so ähnlich dann auch ist, besonders ärgerlich, wenn die irgendwas machen und sie mir nicht irgendwie zeigen, wo sie hinwollen. Mhm. Weißt du, so, okay, wir haben das sieht jetzt so aus, und dann vielleicht einen Shot vom Ende vom Projekt so, und am Schluss soll so aussehen. Oder ich habe das und das Problem und das muss ich jetzt irgendwie lösen. Und wenn die das nicht machen, da habe ich schon gar keine Lust mehr weiter zu gucken, weil dann sägt er irgendwas, dann macht er irgendwas, dann flext er oder klebt oder was auch immer. Und ganz am Schluss kommt dann so the big reveal. Aber was ich dann mache, ist, ich springe einfach zum Ende, gucke mir an, was es wird. Und wenn mich interessiert, wie er es gebaut hat, dann gucke ich das Video, aber sonst gucke ich es halt nicht.
Und ja, das hat dann eher sowas wie so ein Zauberkunststück. Und dann wird es halt erst am Ende big reveal halt, ja.
Ja, aber also selbst.
Aber das will ich nicht sehen, ja.
Ja, aber selbst wenn sie mir das Ergebnis am Anfang noch nicht zeigen, hätte ich trotzdem gerne so, was ist denn deine Idee, was ist dein Konzept, dann zeige ich mir halt einen Plan oder sowas. Also ich schaue ja, wie schon mehrfach bekannt gegeben, einiges an so DIY-YouTube-Kanälen, und da gibt es einige, die halt einfach ihre Fusion oder wie auch immer die Software heißt, Pläne dann eben zeigen und sagen, okay, hier so und so soll das werden, das ist der Plan, aber ich weiß jetzt schon, die und die Stelle, das wird nichts, weil da und das das Problem ist. Okay, und dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, dann weiß ich, wo er hinsägt, dann weiß ich, was er macht, aber wenn die einem immer nur so ein bisschen anfüttern und dann in die Werbung gehen, das finde ich nervig, ne.
Hm.
Deswegen, es hat mich nicht so hart überzeugt, dass ich das unbedingt schauen müsste.
Ja, nee, es ist jetzt keine große Kunst, aber es ist halt so nette Unterhaltung.
Okay.
Mehr aber auch nicht.
Ja, aus diesem DIY-Ding speist es sich irgendwie, aber das kriegst du da definitiv nicht. Also du lernst da nichts dabei.
Nee.
Weder nicht, also da kommen zwar alle möglichen Heavy-Power-Tools drin vor, bis hin zu diesem komischen Plasmaschneider und was sie da alles zum Einsatz bringen und sich fast mit dieser Gasbuddel in die Luft jagen und was weiß ich nicht alles, aber das kriegst du nicht in dem Detail gerade, dass du da irgendwas bei lernst. Das ist nur so Beiwerk, was irgendwie die Sache cool und interessant macht, aber mehr auch nicht. Es geht einem schon im Wesentlichen um diesen Clusterfuck von Schiff und
von diesen beiden Typen, die sich dann
anbrüllen. Um die beiden Typen. Ja.
Ja. Naja, gut. Ja. Nee, nicht für mich.
Und diese Hafenarbeiter. Ich finde diese Hafenarbeiter gut. So,
die mit dem Kopf schütteln.
Mit Unverständnis davor stehen, was die beiden davor haben. Also.
Was soll das?
Ja, aber ich glaube, das ist so, wenn du da irgendwie Profi in sowas bist und das irgendwie jeden Tag machst und dann kommen da so zwei Halbschlager angelaufen und sagen, na, jetzt bauen wir das mal hier so und dann flexen wir das weg und du denkst dir so, Alter, das ist wie wenn du jemanden zugucken müsstest, der versucht zu programmieren und sagt irgendwie, ja, Excel ist die heiße Programmiersprache oder ich weiß nicht was bei dir, Christoph, weiß nicht.
Ja gut, aber der will dann irgendwas völlig Unmögliches machen und hat einfach viel zu viel Geld, sodass er das am Ende dann doch hinkriegt.
Ja,
weil er einfach
das Schlimme.
Alles 100-mal falsch machen kann und es trotzdem einfach durchziehen kann. Und man steht daneben und denkt sich, so macht man das nicht, aber egal.
Auch schön, wie dann der Tim Meltzer kommt, den sie ja im Endeffekt dazu holen wollen, um Geld reinzukriegen. Und er halt dann so Vorschläge macht, wie man das Ganze professionalisieren könnte, so was die spätere Verwertung angeht, wo sie halt auch sofort merken, so okay, sie haben das alles überhaupt nicht zu Ende gedacht. So selbst Tim Meltzer, der von dem Boot und von dem allen überhaupt keine Ahnung hat, selbst der bringt sofort irgendwie betriebswirtschaftlichen Flair da rein, den sie eigentlich gar nicht drin haben wollen, der gar nicht ihr Thema ist, weil sie ja so entspannte Künstler sind. Der ist dann ja auch relativ schnell wieder weg. Ich weiß gar nicht, sie werden sich da irgendwie nicht einig, gell? Irgendwie komisch.
Es ist eine unterhaltsame Serie, aber da bleiben sehr viele Fragezeichen einfach.
Ja, das stimmt.
Ja.
Naja, also das Hausboot, wer Bock auf Uli Schulz und Kliman hat.
Ja. Genau. Oder halt nochmal hier Kliman auf YouTube gucken. Auch gute Idee.
Ach so.
Oder so. Oder Frozen. Ja. Was hoffentlich nicht so mit Gebrüll geendet hat, war dein erstes Auswärtstanken, Christoph.
Das ist der
Doch!
Ja, aber
ich fand dich
erstaunlich entspannt. Ich hatte mit viel mehr Cholerik gerechnet, als ich den Anruf bekam.
Ich musste ja die Ruhe bewahren, weil ich ja zwei Kinder drin hatte, von dem eins schon weinte und das andere schlief. Also wir waren mit dem Twingo, mit dem Elektroauto unterwegs, zum ersten Mal so weit entfernt, dass wir laden mussten zwischendrin. Und wir haben das dummerweise nicht auf dem Hinweg nach Würzburg getan, sondern haben gedacht, naja, auf dem Rückweg können wir das dann machen in Wertheim. Ja, und dann war es aber schon irgendwie spät, irgendwie so 9 oder so. Und wir hatten so viel, dass wir fast nach Hause gekommen wären. Uns haben irgendwie so 10 Kilometer gefehlt oder so. Also es hat nicht viel gefehlt, aber es hat was gefehlt. Und in Wertheim, da Wertheim Village, haben wir dann auch die Ladesäule gefunden. Die war aber dummerweise auf dem Parkplatz von irgendeinem dieser Wertheim Village Einkaufsmöglichkeiten und da war eine Schranke davor. Genau, nicht so schön. Und dann habe ich in die App geguckt und die nächste Ladesäule war nur hinterm Berg, also gar nicht weit entfernt,
in, ich glaube, Homburg am Main oder so ähnlich, oder Homberg, ich weiß nicht, irgendeine Burg. Völlig absurd, ein winziges Kaff, und man fährt also in diesem Kaff auf den Burgberg hoch und wirklich, also bis es nicht mehr geht, und eine Engstelle oben, und also wir haben nicht angenommen, dass da oben eine Säule ist, aber es war tatsächlich eine Säule, es war wirklich genau exakt reingeschrieben. So, und dann habe ich nicht geschafft, diese Säule, weil die war anders als die, die ich neulich benutzt habe. Ich habe es nicht geschafft, sie zu aktivieren. Habe alles möglich versucht und habe dann den Bob angerufen, und der Bob hat auch versucht, mir da Tipps zu geben. Und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Keine Ahnung, ich habe den Knopf irgendwie nicht gefunden, um es anzuschalten. Endgültig. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch, wie viel Prozent hatten wir noch? Ich glaube, wir hatten noch so 40 Kilometer drin oder so. Oder 35.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Also du vor dieser Säule.
Da ging's noch.
Die sieht auch eigenartig aus. Die sieht aus wie so eine Heim-Wallbox eigentlich.
Irgendwie, ja, ne? Genau.
Fotos, die ich gesehen habe.
Ja, genau, so sieht die aus.
Es war ein bisschen so eine Säule, habe ich auch so in der Form noch nicht gesehen.
Sehr stylisch und so, aber.
Ah, ging irgendwie nicht an.
Ja. Nee, ging irgendwie nicht an. So, und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren weiter. Und zwar, ich hatte irgendwie im Kopf, das nächste ist Rasthof Spessart. Und da sagtest du dann, Bob, du hast irgendwelche Sekundärliteratur dazu bemüht. Wirklich? Bin gar nicht sicher. Ah ja, doch, ja, ich glaube, hier ist eine. Und dann habe ich, als ich losfuhr, nochmal geguckt, und dann war die aber gar nicht in meiner App, sondern Weibersbrunn, was noch ein bisschen weiter ist als Rasthof-Spessart. Rasthof-Spessart ist ja Rohrbrunn. Die bei mir in der App war in Weibersbrunn. Und das Problem war, dass es von da nach Weibersbrunn praktisch die ganze Zeit bergauf geht im Spessart, und meine Reichweite und Weibersbrunn waren ungefähr gleich. Also es war irgendwie so 35 Kilometer und Weibersbrunn war 35 Kilometer entfernt so ungefähr. Also es war sehr fraglich.
Wenn es bergauf geht, dann geht das nicht.
Genau. War sehr fraglich, und da habe ich angefangen zu schwitzen.
Ja, genau. Und ich hatte den Rasthof Spessart Nord, seine postalische Adresse ist auch in Weibersbrunn, aber irgendwie liegt der eigentlich, steht da immer Rohrbrunn dran. Und wenn man auf der Karte guckt, dann ist da auch Rohrbrunn daneben. Insofern waren wir die ganze Zeit, haben wir uns immer mit Rohrbrunn und Weibersbrunn und Spessart Nord und irgendwas, und also wir haben uns nicht verstanden und die ganze Zeit aneinander vorbeitelefoniert. Aber ich wusste, dass ich auf dem Heimweg letzte Woche oder vorletzte Woche, als ich aus dem Allgäu gekommen bin, auch am Rasthof Spessart Nord geladen habe, aber ich habe halt an den Ionity-Säulen geladen, die ja nur DC-Stecker haben, die dein Auto ja nicht benutzen kann, weil du ja keinen DC-Anschluss hast. Und ich habe dann die ganze Zeit in meinem Gedächtnis versucht, mich daran zu erinnern, wie ich an dieser Ladesäule stand, und mich zu fragen, ob ich irgendwo auf diesem Platz noch eine andere Säule gesehen habe. Es gibt ja so diese in der Szene nennt man sie Triple Charger, weil sie halt drei Kabel dran haben. Diese alten Ladesäulen, die haben dann in der Regel irgendwie CHAdeMO und CCS, also die beiden DC-Kabel mit jeweils 50 kW und dann noch ein AC-Kabel mit maximal 43 kW. Und das gibt's als ein Gerät so, und das nennt sich dann halt Triple Charger. Und die Dinger stehen noch auf ganz vielen Rasthöfen rum. Und das ist dann auch gut, weil eben CHAdeMO brauchen die ganzen Nissan Leaf-Fahrer und die AC-Kabel dann eben die Zoes und Twingos. Und daneben stehen dann jetzt in der Regel halt so eine ganze Armada, mal so 6 oder mindestens mal 4, aber meistens 6 oder 8 von diesen Ionity-Dingern. Es sind 4 an der und noch 2 so Podeste, wo man schon sieht, dass sie das unterirdisch wahrscheinlich schon verkabelt haben, dass sie da noch 2 sind schon 2 weitere Parkplätze markiert und 2 so Höckerchen gebaut und diese komischen Pfosten, damit du das Ding nicht umfährst, und da fehlt halt nur die Ladesäule an sich, die stellen sie dann wahrscheinlich irgendwann noch hin. Wenn die Auslastung das dann hergibt. Und dann bin ich in meinem geistigen Auge immer so durchgegangen, habe gedacht, hast du da noch eine Ladesäule gesehen? Hast du da eine gesehen? Dann habe ich auf Charge Price App geguckt und bei Going Electric und habe gesehen, okay, laut deren Aussagen ist da eine. Und die war auf der Karte markiert, quasi genau gegenüber von der Ladesäule, wo ich gestanden habe. Und da müsste ich die ganze Zeit drauf geguckt haben. Warum ist die in meinem Kopf nicht abgespeichert?
Und du machst, in meiner App
bist
auch
du dir
nicht.
Sicher? Ist da was? Ist da was? Bist du dir sicher? Und ich so, also laut der App ist sie da, aber in meinem Kopf ist die da nicht. Und dann, so, ja, aber ich habe dir dann gut zugeredet und habe dich da hinfahren lassen.
Genau, und ich fuhr, und je näher wir dem Rasthof Spessart kamen, desto mehr wurde klar, dass wir es nach Weibersbrunn nicht schaffen würden. Und zwar eben so wirklich so um einzelne Kilometer. Ich habe dann, ich glaube, am Ende waren wir bei 6% oder 5%. Also es war wirklich extrem.
Das
ist aber
schon aufregend. 4.
Oder 4%. Sogar, ja.
Hast du mir gesagt, da bist du noch gefahren.
Da bin ich noch gefahren, genau. Und dann hat er schon gar nicht mehr, ich glaube, ab 10 Kilometer Rest Reichweite sagt er dir dann nicht mehr, wie weit du kommst, gell? Also unter 10 Kilometer berechnet er dann nicht mehr, was sehr unschön ist, wenn du unter 10 Kilometer Reichweite hast. Und dann ist er, oh scheiße. Und dann hab ich gedacht, okay, wenn da jetzt keine Ladesäule ist am Rasthof Spessart, ich kann nicht weiterfahren. Also das geht halt nicht dann noch Weibersbrunn weiterzufahren, weil das ist einfach zu ungewiss. Da hätte ich dann ADAC gerufen, aber... tatsächlich.
Warte mal, das Schöne war dann irgendwie, wir hatten ja die ganze Zeit da die Telefonleitung offen. Ich habe währenddessen in der Küche gestanden und habe versucht, eine Pilzpfanne und Semmelknödel zu machen, die ich übrigens dann im Laufe des Telefonats völlig versammelt habe, weil ich ich wollte sie kneten und habe gedacht, irgendwie das hat alles nicht funktioniert. Hinterher hat sich rausgestellt, ich habe vergessen, das Ei reinzumachen.
Ja klar, weil ich dann abgelenkt habe.
Die Dinger ohne Ei ins Wasser geschmissen, was dazu geführt hat, dass sie natürlich nicht binden und dann einfach so auseinandergeschwommene Einzelbrösel. Ich habe das dann alles in den Müll gehauen und habe Reis gekocht. Ist aber egal.
Tut mir leid.
Das war nicht deine Schuld, ich meine das.
Doch, das war schon meine Schuld.
Kann mich ja auch konzentrieren beim Kochen. Nee, aber jedenfalls, ich hatte mein Headset offen am Kopf von der Arbeit und hat ganz entspannt eigentlich so mit dir telefoniert und hab dir dann so tolle Tipps gegeben wie, ja, dann fährst du jetzt 85 hinterm LKW her.
Ja, genau.
Kommt halt nur zurück, es ist Sonntag, hier sind keine LKWs.
Und dann kam ein LKW.
Genau, blöder Tipp. 2 Minuten später sagt er zu mir, jetzt überholen mich die LKWs. Dann sage ich so, ich denke, da sind keine.
Genau. Und dann habe ich mich
glaube, dieses Sonntagsfahrverbot ist irgendwie während Corona aufgehoben worden. Kann es sein?
Ich weiß es nicht. Aber es waren extrem wenig LKWs. Es war der eine. Und hinter dem bin ich dann hergetuckert. Und dann wird es wirklich so, da vorm Rasthof Spessart geht es ja wirklich bis kurz vorm Rasthof Spessart geht es ja bergauf. Und dann, also ich wurde dann doch ein bisschen nervös, also als diese Restkilometer nicht mehr angezeigt wurden, habe ich gedacht, oh, und dann nicht ganz so viel anmerken lassen, weil der Lutz ist eben wirklich schon, also der hat halt Angst, dass wir stehen bleiben, dass wir gar nicht nach Hause kommen und sagt dann immer heulend so, ich will jetzt nach Hause. Was soll ich dazu sagen? Ich auch.
Und ja. Meine Frau von der Seite immer, Bob, ist da jetzt eine Säule? Bist du dir sicher? Ist da eine Säule? Ja, ja, Theresa, da ist eine Säule, bestimmt. ja.
Ja, und du hast dann so beschrieben, wie man da fahren muss auf dem Parkplatz, dass wir auch ja wirklich keine 100 Meter verlieren dann noch, weil das ist nämlich am Rasthof Spessart auch schwierig, da ist man schnell mal wieder aus Versehen auf die Autobahn draufgefahren.
Das Fiese ist ja auch, dass du auf diesen Rasthöfen nicht rückwärts fahren darfst, ne, theoretisch.
Ja, ja, also, genau.
Das sind ja alles Einbahnstraßen, die nur in eine Richtung gehen und wenn du jetzt theoretisch dran vorbeifährst und bist dann irgendwo weit hinten auf dem Parkplatz, müsstest aber wieder nach vorn. Ich meine, ja, ist dann illegal, kannst du ja natürlich machen, wenn da nichts los ist, aber ist halt trotzdem fahren gegen die Einbahnstraße.
Also,
die Dinger
also
sind
gerade auf dem Rasthof Spessart musst du dann zum Teil sogar so ein bisschen, also wenn du zum Beispiel vom Rasthof runterfahren willst, früher gab es da einfach eine Ausfahrt und die gibt's jetzt nicht mehr, die ist jetzt, ich glaube, bei Weibersbrunn erst, da wollten wir aber gar nicht runter. Also du musst da zum Teil, also auch mittags, als wir auf die Autobahn draufgefahren sind an dieser Stelle, muss man dann auch irgendwie über einen Hotelparkplatz und so, also das ist total strange und da ist es wirklich gut, dass du so genau beschreiben konntest, so ihr müsst jetzt da durch diese Engstelle, wo man fast an der Seite hängen bleibt, ich so, ah ja, die sehe ich gerade, ja genau und jetzt harten U-Turn nach rechts und da müsste dann die Säule sein, es war wirklich genau so und da war sie dann auch. Ja, und dann haben wir geladen, genau, und dann war ja der Abend noch nicht zu Ende.
Okay, Gott, ich bin am Telefon, jetzt bin ich gespannt.
Dann haben wir, ich habe natürlich auch da das Laden erstmal versaut und habe 2 Anläufe gebraucht. Ich habe dann später auch in meiner App so eine Berechnung bekommen, da kriegt man ja immer so ein Notification, was einem berechnet wird. Und da habe ich jetzt irgendwie 15 mal 0 Euro und dann einmal 2,50 Euro oder so. Weil ich halt so oft an diesem Abend es nicht geschafft habe. Also auch das war bei der Burg, wurde halt immer mit 0 Euro berechnet. Also ich hatte da irgendwie Kontakt zum System, aber eben nicht genug. Ach, weiß der Teufel. Nun gut, und jetzt wollten wir also fast wieder los. Wir haben gesagt, wir machen 30% rein und dann fahren wir wieder. Und dann musste der Lucius aufs Klo. Beziehungsweise hat der Lucius gesagt, ja, er müsste jetzt mal Stinker, aber er schafft noch bis zu Hause. Und ich so, das ist eine halbe Stunde. Sicher, geht lieber hier. Okay, dann ist er also am Rasthof gegangen. Und ich konnte noch lustig weiterladen. Ich glaube, ich habe am Ende 50% fast drin gehabt. Also es war wirklich, dafür war es gut. Und
ja, dann kommst du ja nach Hause.
Genau, ja, locker. Damit wäre ich bis nach Frankfurt gekommen. Und dann kommen die beiden zurück. Ja, der Lucius konnte nicht. Hat nicht geklappt. Irgendwie zu aufregend. Und ja, geht nicht.
Ach, je, er hat die ganze
Zeit hart gepupst. Ja, also es war wirklich
belästigend.
Erbärmlich. Wie sagt der Stefan immer so schön, der Gestank war nicht sehr schlimm, aber das Brennen in den Augen. Ja.
Sowas sag ich?
Ja, dein ältester Scherz.
Kann ich mir kaum vorstellen.
Dann fuhren wir also durch den Spessart und als wir dann, ich glaube, drei Orte vor Sulzbach waren, wurde es wohl dringend. Hat er gemeint, er müsste jetzt mal langsam, wie lange ist es denn noch? Und haben wir überlegt, ob wir irgendwie Verwandtschaft, die in den Orten, wir haben ja da in jedem Ort haben wir ja irgendwelche Verwandtschaft, rausklingeln, aber es war dann halt auch schon nach 10, da will man ältere Herrschaften auch nicht mehr rausklingeln und so. Dann hat die Theresa gesagt,
immer noch also Corona, man will vielleicht ältere Herrschaften ja besuchen.
Aber. Genau, das kommt noch dazu, ja. Kamen wir dann in Volkersbrunn, ist dann so ein Parkplatz, wo wir auch schon mal rodeln waren und so, also wo wir uns auch ganz gut auskannten. Und haben gesagt, okay, also Lucius, du musst jetzt hier hier
den kalten Nachtwind scheißen. Ja.
Genau, richtig, ja. Und er soll sich nicht so anstellen, das hat jeder von uns schon mal gemacht. Und ich so zu Theresa so, sprich für dich.
Du warst bei der Bundeswehr, du wirst doch wohl mal irgendwann in den kalten Schnee bei der irgendwo.
Mir ist später tatsächlich eingefallen, dass ich das einmal tatsächlich gemacht habe, aber tatsächlich nur einmal, nicht bei der Bundeswehr, war ich auf Montage und habe keine Unterkunft gefunden und habe im Auto geschlafen eine Nacht und musste dann auch nachts aufs Klo, habe dann in einem Maisfeld. Aber gut,
war das nicht auf dem Weg, als wir in Kroatien waren? Auf dem Rückweg, dachte ich.
Echt? Nee. Egal, auf jeden Fall, Lucius wurde also hier, der hatte ja schon einen Schlafanzug an, und zwar so ein Overall-Schlafanzug, war also überhaupt nicht einfach.
Super. Oh je.
Und wurde also da wieder ins im Scheinwerferlicht da ins Gebüsch gehalten.
Auch hat natürlich im
Scheinwerferlicht. So gut, sieht immer besser.
Hat natürlich wieder nicht geklappt. Er konnte einfach nicht.
Im Scheinwerferlicht könnte ich auch nicht.
Und nee, er wollte dann doch lieber nach Hause fahren und wir sind dann doch nach Hause gefahren und wir haben es auch geschafft. Also alles gut gegangen, aber wir haben dann auch auf seine Jacke gesetzt, falls irgendwas schief geht, aber er konnte dann tatsächlich sich's gut verkneifen, aber zu Hause ist er dann erst sofort aufs Klo und ja, alles gut. Und wir haben es gut überstanden.
Sowas Aufregendes, Mann, oh Mann.
Das war aufregend,
fantastische
ja.
Geschichte, ja.
Jetzt bin ich gespannt, ob ich meine Familie je wieder dazu bekomme, eine längere Fahrt mit dem Auto zu machen. Mal gucken.
Ich hab hohe Loblieder auf dich gesungen, als ich das meiner Frau erzählt habe. Ich gesagt, so, die haben ja das große Auto mit Verbrennungsmotor, mit dem das alles total easy gewesen wäre. Aber nein, sie nehmen das kleine Ding, bauen die zwei Kindersitze da ein. Und eiern damit in der Nacht von Ladesäule zu Ladesäule. Bisschen mangelhaft vorbereitet, könnte man sagen, wenn man böse wäre, aber
nee, immerhin, ich habe ja diese App und da waren ja diese Ladesäulen eingezeichnet und ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass die dann zum Teil nicht gehen oder so. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Oder dass man sie nicht anfahren kann. Da hätte man drauf kommen können, aber da auf die Idee bin ich nicht gekommen. Also dass die nicht anfahrbar sind.
Vielleicht musst du erstmal so eine Tour alleine machen, dass du mal in Ruhe liegen bleiben kannst. Ohne kackendes ja. Kind, also schreiendes Kind, Entschuldigung. Und dann, wenn du das erlebt lustig. Hast.
Dann. Vielleicht muss man auch zum Zeitpunkt laden, wo man schon abschätzen kann, dass es nicht reicht. Also wir hätten vielleicht auf der Hinfahrt einfach in Wertheim laden müssen. Dann hätte es halt für die Rückfahrt gereicht, gell?
Und du hättest ja, der Profi lädt tatsächlich immer bei 4%. Das ist schon, also da von daher hast du eigentlich alles richtig gemacht. Weil, nee, tatsächlich hat es, hat einen technischen Hintergrund. Also
ja, dann lädt es schneller. Ja,
genau, Akkus laden im unteren Drittel am schnellsten. Und insofern, ja, wenn du...
Im Hinterkopf, das hattest du, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge mal gesagt. Und das hatte ich mir gemerkt. Aber bei 4% war schon unangenehm.
Ja, normalerweise, ich sag mal so, wenn du weißt, wo deine Ladesäulen sind, dann machst du es schon in der Regel so auf einer Langstrecke, dass du, weiß ich nicht, du hast im Navi halt drinstehen, die Ladesäule, du weißt genau, die ist da und da ist auch nicht nur eine Säule, sondern da sind 6 Stück, so wenn ihr zum Beispiel so eine Ionity-Standpunkt anfährst. Und du kannst dich darauf verlassen, wenn du da ankommst, dann kriegst du Strom. Ja, das ist halt die Voraussetzung für diese Taktik. Insofern wäre jetzt bei dir nicht so ganz anwendbar gewesen, aber so würde man nicht normalerweise auf der Langstrecke dann vorgehen. Und dann ist schon so, du siehst an deinem Akku, okay, ich komme da laut Berechnung an mit 20%, dann gebe ich Gas, weil 20% ist zu viel. Ich will da keine 20% im Akku haben, wenn ich da ankomme. Ich will da irgendwie 7 drin haben. Dann gebe ich Gas. So, und wenn ich dann merke, okay, jetzt ist es doch ein bisschen bergiger, als ich dachte, und jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen und der Wind kommt von vorne, dann nehme ich halt wieder ein bisschen raus. So, und dann spielt man da so ein bisschen mit rum und dass man dann am Ende da mit irgendwie so einer wirklich unkomfortabel kleinen Restreichweite ankommt, aber dann kriegt man halt die höchste Ladegeschwindigkeit. Das heißt, du holst aus einer 15-minütigen Pause die meisten KW raus, die man aus einer 15-minütigen Pause rausholen kann. Und damit fährst du dann zur nächsten Ladesäule und versuchst wieder mit wenig anzukommen, damit du maximal das rausholst, was man in 15 Minuten unbedingt laden kann mit diesem Fahrzeug. Und je flacher die Ladekurve des Fahrzeugs ist, also wenn du jetzt beispielsweise so einen fetten Audi e-tron oder sowas hast, der bis in die enorm hohen Prozente, bis über 80% raus mit krassen Ladeleistungen laden kann, dann wird diese Taktik egaler. Dann musst du das nicht mehr unbedingt machen. Aber bei den meisten bezahlbaren Elektroautos ist es so, dass sie ganz unten am schnellsten laden und dann abfallen irgendwann. Und das muss man halt das Fahrzeug kennenlernen, muss halt wissen, bis wie viel Prozent zu laden ist vertretbar von dem, was ich da an Zeit aufwende und ab wann lohnt es sich halt einfach weiterzufahren. Und dieses Optimum, das ist so ein bisschen dann Erfahrungssache einfach.
Ja. Aber es ist eine schöne Geschichte für unsere kleine Sendung und von daher sehr lohnenswert.
Ich fand es auch sehr unterhaltsam, diesen Abend mit den Telefonaten die ganze Zeit.
Ich war dann auch ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich dadurch, dass die anderen auf dem Klo waren, dass ich das Auto noch voller gemacht hatte als geplant, dass ich dann 50% drin hatte, weil ich habe dann diesen Eco-Modus auch rausgenommen und bin dann halt durch den Spessart geheizt wie nichts Gutes, was man ja schön machen kann mit dem Elektroauto, damit der Lutz es eben schnell auf sein Klo kommt. Das war ganz gut.
Du musst aber vorsichtig sein, nicht, dass du dann zu Kindern, die scheißen müssen, auch noch Kinder, die kotzen müssen, hast. Meine sind da sehr empfindlich. Wenn ich
zu Heizen überhaupt nicht, anfange,
dann kriege ich irgendwann kotzende Kinder auf der Rücksitzbank, habe ich neulich wieder produziert.
Nee, meine kotzen nur, wenn sie Fieber kriegen. Und auch beim Autofahren, wenn die kotzen, weißt du, okay, sie sind krank, sie kriegen gleich Fieber oder so. Also kotzen nie. Das ist echt sehr entspannt.
Na, das ist gut.
Bei unserer haben wir es erst erlebt, dass sie sich übergeben musste, als sie sich einfach überfressen hatte. Es gab irgendwas, was sie total gerne mochte.
Oh, gut.
Und hat einfach nicht aufgehört zu essen. Oh, mehr, mehr, mehr. Okay, und dann lag sie in der Küche am Ende. Sie war sehr überrascht, weil sie das nicht kannte von vor irgendwie. Also ja, als kleines Kind natürlich mal, aber danach nicht mehr. Ja, okay.
Ja, mein Sohn mag einfach keine Fliehkräfte, egal in welche Richtung sie gehen. Nach vorne, hinten, rechts, links, ist wurscht. Wenn du da zu viel generell Beschleunigungswerte erzeugst, durch Beschleunigen, Bremsen oder Kurvenfahren, dann gibt's Geschrei. Und bei meiner Tochter gibt's Kotzen. Also
oh, das ist echt schön.
Beide mögen das nicht. Insofern fahre ich sehr, sehr gleichmäßig, wenn die an Bord
was
sind.
Was echt gemein ist, wenn man so ein Auto hat, was so hart beschleunigen kann.
Ja, das stimmt, ja. Das, ja, aber ich fahre ja auch gelegentlich allein, insofern, das geht ja schon. Aber es ist lustig, dass, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, ja doch, dass dein Ladestopp auch, das, wie bei mir, ich hatte so schön vorher ausgerechnet auf dieser Fahrt ins Allgäu, ja, der Ladestopp, der muss 14 Minuten lang sein und der muss 12,5 lang sein und dann aber, das klappt nie, du nimmst dir das so vor und dann so, jetzt habe ich da genau 23% und dann, ja, jetzt muss irgendwann aufs Klo, der muss gewickelt werden, der muss noch eine Flasche Milch trinken, die hat jetzt schlechte Laune und muss nochmal aussteigen und so, am Ende hast du immer zu viel Strom im Akku.
Ja, genau.
Also das relativiert auf jeden Fall dieses Elektroautopausen sind zu lang. Bisher sind die immer nicht durch das Elektroauto verlängert worden, sondern durch die Kinder.
Naja, auch nicht sehr schlimm.
Nee.
Sehr schön. Ich habe am Wochenende einen Podcast gehört, der eigentlich erst in wahrscheinlich 6 Wochen dran gewesen wäre. Aber du warst beim Spätfilm zu Gast und dann musste ich das natürlich direkt mal vorziehen.
Ach so.
Habt ihr eine sehr unterhaltsame Vorplaudersendung sozusagen in Zulauf Tronk, schaut ihr jetzt als nächstes oder habt ihr schon besprochen?
Haben wir besprochen, ja.
Ja.
Vielen Dank. Ich habe es noch nicht gehört. Ich werde mir das am Wochenende anhören, wenn ich putzen muss.
Ach stimmt, Spätfilm hörst du immer zum Putzen, gell?
Genau. Und ich bin gespannt, wie gut es mir gefällt. Es war ein ziemlich langer Abend und ich war am Ende ziemlich platt, deswegen.
Du hast uns am nächsten Tag geschrieben, erinnern. So, habe mit Daniel 5,5 Stunden irgendwie aufgenommen, so, wow.
Ja. Aber der Daniel schneidet dann immer eine 3/4 Stunde daraus. Also am Ende ist es nur noch eine 3/4 Stunde. Nicht ganz.
1,5 Stunden oder so, war schon.
Ja, es sind ja 2 Folgen eben.
Ja. Nee, auch jetzt die erste war schon 1,5.
Ja.
Ja. Nee, aber ja. Ich fand's sehr unterhaltsam und wer mehr Christoph hören will, kann das dort im Spätfilm machen.
Ja.
So schön, schön Seitenplaudereien. Das ist halt so, ist eben nicht Filmfokus, sondern so ein bisschen was sonst noch war oder so.
Ja, und schon aber auch das über Filme reden, also auch der Filmteil gefällt mir gut bei ihm, weil ich da halt hemmungslos spoilern kann, was ich bei uns halt nicht so kann. Und man einen Film eben wirklich mal auseinandernehmen kann, was wir ja nicht machen, weil wir eben die Spoiler klein halten wollen. Ist halt eine andere Philosophie des Podcasts. Und das finde ich schön, dass ich da beide Möglichkeiten habe und hoffe, dass ich da noch häufiger die Möglichkeit haben werde.
Ja. Meinst du, er lädt dich nochmal ein?
Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich muss erstmal die Tron-Folge hören, ob ich mich überhaupt nochmal hintraue. Oh. Ob die gut war, ich weiß es nicht. Mal gucken. Die
wird ja erst am Wochenende rauskommen wahrscheinlich, gell?
Nee, ich glaube, es kommt noch was dazwischen. Er hat da irgendeine Sonder-Osterfolge oder sowas. Also diesmal genauso wie bei der Troja-Folge, dass meine beiden Folgen nicht direkt hintereinander kommen. Sondern es ist noch was anderes dazwischen kommt.
Ach so. Wahrscheinlich habe ich das besonders wieder vergessen. Schreibe an so, was ist mit dem Christoph? Hast du den rausgeschnitten? Nee, der kommt noch. Alles
klar. War da der indiskutabel, die Folge.
Der hat nur Quatsch geredet. Das geht nicht.
Ja, das so in meiner Erinnerung ist es zum Teil so, dass ich so viel sage, irgendwie habe ich Quatsch geredet. Aber mal gucken. Ich bin gespannt.
Okay. Naja, gut. Also, der Spätfilm am vergangenen Sonntag. Habt ihr noch mehr Themen? Jetzt wäre die Chance.
Jetzt wäre die Chance? Nee, ich
glaube nicht. Nee, ich auch nicht. Ist noch gar nicht so lang, die Sendung, gell?
Dann bleibt mir jetzt noch
gar nicht.
Einen Auftrag an euch.
Oh,
für,
unbedingt.
Für,
ich bin so gespannt. Also mir gefällt das so gut.
Jede Woche.
Ich bin immer so gespannt, weil ich wirklich
aufgeregt bin.
Das ist so toll.
Es ist wie in der Sneak, es ist dunkel. Irgendwie
wie Weihnachten.
Die Trailer sind vorbei und dann kommt irgendwie...
Hoffentlich wird's gut.
Kanal Plus, nee, ich weiß nicht, ob es Kanal Plus ist, aber es ist Netflix.
Mhm.
Und der Film heißt...
Sehr gut.
Also, ja, was ein Glück. Ist mal wieder Science Fiction. Das war ja beim letzten Mal gar nicht so schlimm. Und es heißt Captive State.
Was?
Mhm.
Ach, nie gehört.
Oh shit, ist von 2019, sehe ich jetzt gerade. Naja, gut.
Lassen wir gelten. Action, Horror, Sci-Fi.
Gefangen, ist das so?
Von dir.
Captive State?
Nee, Moment, ich bin beim Falschen.
Mit John Goodman.
Captive.
John Goodman? Ja. Ashton Sanders? Kenn ich nicht.
Kenn ich auch nicht.
2019.
Captivation by. Occupation by an extraterrestrial force klingt gut.
Schon gut.
Ja,
dann gucken wir mal.
Gucken wir mal. Vera Farmiga. Okay. So. Ja, also dann, der Auftrag ist klar an uns beide und an die Hörer und Hörerinnen. Captive State gibt's nächste Woche. Das wäre dann jetzt hier damit die Folge 674
74, ja.
gewesen, genau. Und wie immer sneakpod.de für die Kommentare. Auch da gab es wieder Rückmeldungen zu den letzten Sendungen.
Ganz, ganz langer Kommentar von...
Ja, sehr gut.
Oh, jetzt...
The Yesterday.
Ja.
Dirk?
Dirk,
glaube ich.
Genau. Ja,
genau. Ja, insofern, das wissen wir immer sehr zu schätzen, wenn ihr da eure Rückmeldungen gebt, auch wenn wir manchmal vielleicht ein paar Tage brauchen, um zu antworten, weil wir auch immer nicht so genau wissen, wer jetzt antworten soll. Erstmal, fühl ich mich zuständig? Nein, vielleicht, ja, nein, doch. Aber auf jeden Fall, wir finden das toll, wenn ihr, wenn da sozusagen was zurückkommt und wir mitkriegen, dass wir das nicht nur in The Great Void sprechen, sondern dass das irgendwo gehört wird. Und insofern, genau, sneakpod.de, da könnt ihr antworten und wir werden lesen und gegebenenfalls auch nochmal zurückschreiben und bedanken. Wie immer fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.